Normalerweise sage ich immer einen wunderschönen guten Morgen, guten Tag, guten Abend oder wenn jemand das auch hört. Diesmal sage ich aber ein frohes Fest. Wir haben tatsächlich uns kurz vor Weihnachten oder während der Weihnachtstage Zeit genommen, um zumindest eine Review zu besprechen. Und wenn ich wir sage, dann meine ich mich, meine zweite Persönlichkeit und den Tobi.
Deine zweite Persönlichkeit, ja, na gut, dann von meiner Seite auch allen Zuhörenden frohe Weihnachten gehabt zu haben, weil wahrscheinlich hört ihr das ja erst nach dem 26.
Wahrscheinlich, genau. Zwischen den Jahren, wie man so schön sagt. Ja, um es da vielleicht zu sagen, es gibt wie immer, ich hatte es ja in der letzten Folge, wo ich alleine gesprochen habe, schon angedeutet, aufgrund der Feiertage gibt es echte terminliche Schwierigkeiten. Wir wissen auch noch immer nicht, ob wir einen Gast für eine Preview haben. Wir wissen auch nicht, wann wir die Preview aufnehmen. Also im übelsten Fall kommt die Preview irgendwann sonntags vormittags raus. Irgendwas wird es geben, ob es von jemandem alleine ist, ob es von uns allen zusammen ist. Wir wissen es noch nicht. Wie gesagt, ich sage nochmal, seht es uns nach. Aber
zum Gast vielleicht noch. Also ich sehe das als relativ unwahrscheinlich an. Ich habe die Social-Media-Kanäle ein bisschen glühen lassen, aber leider nur einseitig. Also von der anderen Seite kommt da nichts vom Cleveland Browns Podcast. Entweder sind die beschäftigt oder haben noch nichts von sich hören lassen. Also naja, aber die waren immer mal so einer der Flecken, die wir auf unserer Karte noch so haben. Wo hin und wieder mal einer kam, dann aber auch nicht regelmäßig. Von daher, es kann gut sein, dass wir es nicht schaffen.
Ja, wäre schade, aber wir bemühen uns. Tobi,
wir jetzt, bemühen uns immer. Ja.
Trotz allem haben wir ja jetzt ein schönes Weihnachtsgeschenk bekommen. Denn die Miami Dolphins, unsere Franchise, hat tatsächlich die Chancen auf die Playoffs verdoppelt. Vor dem letzten Spieltag standen die Playoff-Chancen bei 6%. Jetzt stehen sie bei 12%. Um es nochmal allen zu sagen, was passieren muss, es ist im Prinzip, eins ist definitiv, wir müssen alle Spiele gewinnen. Das steht hundertprozentig fest. Ohne das wird es nicht gehen. Zweitens, was auch hundertprozentig passieren muss, die Indianapolis Colts müssen eins ihrer beiden Spiele verlieren. Und was auch noch zum dritten passieren muss, entweder die Chargers oder aber die Denver Broncos müssen ihre beiden verbleibenden Spiele verlieren. Tobi, jetzt vielleicht einfach mal so ins Unreine geraten. Für wie wahrscheinlich hältst du es, dass wir denn unsere nächsten beiden Spiele, die sind gegen die Browns und dann gegen die New York Jets, unsere Lieblingsfeinde, dass wir die beiden Spiele gewinnen? Hältst du das für wahrscheinlich oder hältst du es für unwahrscheinlich?
Also in dem Szenario, was wir jetzt vor uns haben, halte ich das noch für das Wahrscheinlichste. Also, dass wir beide Spiele gewinnen, das halte ich für durchaus möglich.
Okay, dann gucken wir jetzt mal kurz am nächsten Spieltag. Die Broncos spielen gegen die Bengals. Was glaubst du?
Ich gehe davon tatsächlich aus, dass die Broncos das Spiel tatsächlich in Cincy verlieren könnten. Also das halte ich für gut möglich.
So, und die Chargers spielen gegen die Patriots.
Die Chargers spielen in Foxborough, ja. Halte ich jetzt nicht für sehr wahrscheinlich, dass sie das verlieren werden. Von daher habe ich vor meinem innerlichen Auge die Chargers aus der Rechnung quasi schon rausgestrichen.
So, da gehe ich mit dir vollkommen d'accord. Das heißt, die Chargers können wir jetzt außer Betracht lassen. Wir gewinnen beide Spiele. Die Broncos müssen das letzte Spiel verlieren. Und das passiert, dieses Spiel zu Hause gegen die Chiefs am letzten Spieltag. Die Chiefs sind durch.
Die Chiefs haben, wann war das, gestern oder heute? Ich weiß gar nicht, gestern Abend, glaube ich, das Spiel gewonnen, was sie noch hätten gewinnen müssen, um eben den Number One Seed in der AFC klarzumachen. Und da sehe ich die Chancen als relativ groß, dass sie am letzten Spieltag, gerade auch weil Patrick Mahomes ja immer so seine Blessuren hatte und da so ein bisschen angeschlagen war, ich halte es für sehr wahrscheinlich, dass er da geschont wird. Und ja, das ist dann auch das Spiel in der Rechnung, wo ich sage, das werden die Broncos wahrscheinlich gewinnen und ich halte unsere Playoff-Chancen für arg minimal.
Also sie liegen bei 10.
Es kann ja der Spielplan sei Dank auch zu dem Szenario kommen, dass wenn die Miami Dolphins am Sonntagabend gegen die Browns das Spielfeld betreten, dann schon alle Rechnungen obsolet sind und das.
Ja, das werden dann, wir gleich noch besprechen. Ne? Aber ich gehe jetzt mal davon aus, die Broncos verlieren tatsächlich gegen die Chiefs, einfach weil die Chiefs, die wissen das, ne, dunkle Magie haben. So, und dann kommt es auf die Colts an. Die Colts spielen diese Woche gegen die Giants und in der letzten Woche gegen die Jaguars. So, und ich nehme es jetzt vorweg. Ich glaube tatsächlich, dass die Broncos beide Spiele verlieren. Ich glaube, dass wir beide Spiele gewinnen. Ich glaube aber, dass die Colts tatsächlich auch beide Spiele gewinnen. Und ich glaube, das ist der Knackpunkt. Aber Tobi, wie siehst du es? Colts gegen Giants.
Also, ich rechne nicht damit, dass die Colts beide Spiele gewinnen, weil, gut, sie haben jetzt mit Jonathan Taylor ihren Star-Running-Back zurück und der hat auch amtlich abgeliefert, aber ich sehe die nicht konstant genug, dass sie tatsächlich beide Spiele gewinnen. Für mich sind die Broncos der Faktor in der Rechnung, der es dann für uns unmöglich macht, die Playoffs zu erreichen. Also, ich sehe nicht, dass wir die Playoffs erreichen, ehrlich gesagt.
Also ich halte es tatsächlich für extrem wahrscheinlich, dass die Colts mindestens ein Spiel zum Beispiel gegen die Giants gewinnen und das ist gegen die Jaguars. Die Jaguars spielen halt auch nicht gut. Da geht es eigentlich eher um die Draft-Position bei den Jaguars. Also ich halte es für wahrscheinlicher, dass die Colts beide Spiele gewinnen, als dass die Broncos ein Spiel gegen die Chiefs gewinnen. Aber ihr seht, ihr könnt euch selbst ein Bild machen, wie gefährlich es ist. Aber Tobi, warum gehen wir denn davon aus, dass Miami beide Spiele gewinnt? Ich gehe davon aus, das hat was zu tun mit dem letzten Spieltag gegen die 49ers. Und da möchte ich jetzt, wir haben 27-19 gewonnen, für alle, die es, 17-29, Entschuldigung, für alle, die es nicht mitbekommen haben. Es war, ja, ich will nichts vorwegnehmen, Tobi, was war es für ein Sieg?
Also an der einen oder anderen Stelle war es tatsächlich knapper, als es hätte sein müssen, aber so generell gesehen, würde ich sagen, war es schon relativ souverän. Und wenn es dazu kommt, dass ich mich über Rushing-Touchdowns der Miami Dolphins ärgere, dann sagt das schon relativ viel über das Spiel aus. Weil es wäre sicherlich smarter gewesen von Devon Achane, der ja 51-Yards-Touchdown-Run hatte, an der 2 runterzugehen, weil dann wäre das Spiel da schon durch gewesen. Wir haben den 49ers quasi bis kurz vor dem Ende immer noch so ein minimales Türchen offen gelassen, was nicht hätte sein müssen. Natürlich ist es jetzt schwierig, einem Sportler, der kompetitiv ist, vorzuwerfen, dass er einen Touchdown macht, aber cleverer gewesen wäre es, wenn er runtergeht.
Ja, auf der anderen Seite.
Dann die Nummer zumacht.
Auf der anderen Seite, Tobi, wir waren dann mit dem Touchdown und wir gehen jetzt mal davon aus, dass der Extrapunkt auch sitzt, dank Jason Sanders, über den ich gleich gerne noch reden würde. Aber dann liegt Miami 12 Punkte vorne und das tatsächlich 1:36 vor dem Ende.
Ich weiß, dass es sehr, 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 sehr unwahrscheinlich war. Aber wie gesagt, es war noch eine kleine Restchance da und ich habe mich tatsächlich geärgert.
Sie hätten 2 Touchdowns gebraucht, selbst wenn sie, ich sag mal, mit einer Hail Mary direkt zu Beginn einen Touchdown machen, dann müssten sie, möglich wäre es natürlich gewesen, aber selbst wenn der runtergegangen wäre, wäre die Möglichkeit noch da gewesen für Francisco. Also ich finde es okay, dass er tatsächlich den Touchdown gemacht hat, vor allen Dingen, da ich gegen Rico im Fantasy gespielt habe, im Halbfinale und Devon Achane mein Spieler ist. Rate mal, wer gewonnen hat. Deswegen,
hattest du ja einen guten Tag.
Ja, ich gehe aber davon aus, dass ich das Finale verlieren werde, denn ich möchte, dass mein Quarterback namens Anthony Richardson jetzt Grottenspieler hat. So.
Ja, über die Colts hatten wir ja schon gesprochen. Das ist nicht gerade unwahrscheinlich, dass er mal wieder einen negativen Sahnetag hat, ja. Aber generell.
Also dein Takeaway ist schon mal, Devon Achane hat einen Fehler gemacht, indem er den Rushing-Touchdown gemacht hat. Was sagst du denn generell zu Devon Achane? Ich meine, 17 Carries für 120 Yards und dazu noch 6 Receptions bei 7 Targets für 70 Yards.
Also mir war relativ vorher klar, dass wir das Laufspiel gegen die 49ers brauchen würden, um das Spiel zu gewinnen, dass Devin Achane sowohl im Catching als auch im Rushing einen guten Tag braucht. Und den hatte er, Gott sei Dank. Also was man gemerkt hat, was sehr wichtig war in diesem Spiel, war der Wechsel auf der Guard-Position. Also vorher mit Robert Jones und Liam Ickenberg auf Guard war es jetzt nicht so dolle, aber man hat ja dann ungefähr, beide haben ungefähr 50% der Snaps gekriegt, dann Mitte des Spiels auf Isaiah Wynn gewechselt. Da sah das Laufspiel und sah das Run-Blocking schon wesentlich besser aus als vorher. Also wir hatten natürlich Läufe, die entweder an oder sogar hinter der Line of Scrimmage gestoppt werden konnten durch die 49ers. Aber das war klar. Dennoch hat mir Achane mit seinem Workload ziemlich gut gefallen. Also er hat die nötigen Yards gemacht. Man hat die Bälle dann nicht nur auf ihn gegeben, sondern man hat Mostert und Wilson auch ein paar Carries gegeben. Das war sicherlich wichtig, aber
Ganz kurz, Jeff Wilson hat
wesentlich war Devin Achane.
zwei Yards oder zwei Carries für 12 Yards gehabt. Green Mostert 8 Carries für 31 Yards. Und jetzt kommt's. Das heißt, Jeff Wilson hat 6 Yards pro Carry gehabt. Gut, 2 Carries, ne? Alec Ingold 4 Yards pro Carry bei einem Carry. Raheem Mostert hat aber 31 Yards bei 8 Läufen und 3,88 Yards gemacht. Wir sind jetzt diese Zahlen von Devin Achane gewohnt. Wir sind aus dem letzten Jahr verwöhnt. Aber jetzt mal ganz im Ernst. Es heißt immer, wenn ein Running Back 3 Yards per Carry schafft, dann ist das schon gut. Das heißt, unsere Running Backs waren alle gut. Oder haben alle, das Laufspiel hat komplett funktioniert. Das muss man an der Stelle mal ganz klar sagen.
Ja, das sollte man sagen. Raheem Mostert ist nicht in der Sahneform des letzten Jahres, aber das war schon relativ früh klar. Aber dennoch ist er für die Mannschaft und dafür wichtig, dass wir den Ball bewegen können, weil Agent kann nicht alles alleine machen. Da braucht er Unterstützung.
Gut, was ist denn jetzt? Also, ich habe die tollsten Sachen gelesen. Gehen wir mal von ein paar Spielen aus. Und da fällt natürlich auf, Tyreek Hill, 3 Receptions bei 7 Targets für 29 Yards, natürlich auch den Touchdown. Aber 3 Receptions bei 7 Targets, ich habe tatsächlich den Spitznamen Butterfinger gelesen im Netz.
Das ist durchaus richtig. Man kann sich jetzt darüber streiten in der Statistik, ob da jetzt 2 oder 3 Drops davon in die Statistik mit eingehen. Aber es waren Bälle dabei, die Tua auf ihn geworfen hat, die er an guten Tagen durchaus locker fängt.
Ja,
Und
reden wir nicht von dem Tipp, von diesem Tipp-Touch, Fast-Touchdown, ne? Also das
nee.
war gut, um das mal ganz klar
Den
zu stellen.
fängt er an einem guten Tag auch, aber den möchte ich ihm nicht vorwerfen, weil, wie gesagt, der Verteidiger kurz vorher dran ist und er dadurch dann den Ball nicht so wirklich fangen kann. Aber zumindest 2 der 3 anderen Pässe, die da auf ihn kamen, die er nicht gefangen hat, hätte er, wenn er in einer normalen Form wäre, durchaus fangen müssen. Also das war schon im negativen Sinne beeindruckend zu sehen, dass er solche Bälle fallen lässt und dass ein Spieler mit seiner Salary in unserem Roster und mit dem Anspruch, den er auch an sich selber hat, solche Bälle fallen lässt. Also ist nicht gerade gut drauf, das muss man so sagen.
Ich muss dazu sagen, mir ist eine Sache wieder positiv aufgefallen, die ich dann immer gut finde. Und ich habe mich immer gefragt, ist es tatsächlich das Scheme oder das Playcalling von Mike McDaniel oder ist es Tua? Meine Meinung ist mittlerweile ganz klar, es ist nicht Tua. Ich weiß nicht, ob es das Playcalling ist, aber es ist nicht Tua. Und zwar, dass die Bälle wieder ordentlich verteilt werden. Also du hast River Craycraft mit 3 Targets, du hast Durham Smythe mit 2 Targets, du hast Jonnu Smith mit 6 Targets, 100% Catchquote, 62 Yards. Du hast Malik Washington mit 4 Targets, du hast Raheem Mostert mit 2 Targets, Devin Achane natürlich mit 7 Targets. Also du hast insgesamt deine Targets auf 7 Spieler verteilt. Und ich bin der Meinung, wenn ich mir das so angucke, wenn die Also, nein, ich stelle den Satz laufend und den Gedanken laufend drumherum rum. Aber ich habe jetzt das Gefühl, wenn die O-Line hält, hat Tua Zeit, durch seine Reads zu gehen. Und dann verteilt er den Ball auch. Dann verteilt er den Ball auf verschiedene Passempfänger. Das ist wirklich so, Devin Achane 7, Jonnu Smith 6, Tyreek Hill 7, Malik Washington 4. Das ist schon okay von der Waage her. Hat Tua keine Zeit, also hält die O-Line nicht, dann siehst du ein eindeutiges Übergewicht zu Tyreek Hill gehen. Habe ich da so eine falsche Interpretation oder würdest du mir da zustimmen, Tobi?
Nee, das ist richtig, weil wenn er wenig Zeit hat und wenn er den Ball schnell loswerden muss, dann wird er natürlich auf die Receiver gehen, auf die er meint, sich verlassen zu können. Und dieser Status, ja, wirf mir den Ball mal zu, ich fange den dann immer, hat Tyreek Hill momentan aus meiner Sicht nicht, weil er eben selbst fangbare Bälle momentan nicht sicher fängt.
Nee, den hat er nicht, aber ich möchte auf dieses leidige Thema O-Line und dieses leidige, möchte ich jetzt nochmal eingehen, denn tatsächlich ist jetzt die Frage, Mike McDaniel wurde angezählt. Zeitweise auch von mir, weil ich ganz klar gesagt habe, Mike McDaniel muss Lösungen finden. Aber meiner Meinung nach liegen die Lösungen auf dem Silbertablett. Aber Tua kann es nicht umsetzen. Das ist zumindest meine Interpretation des Ganzen. Die Frage ist jetzt, ob du mir da zustimmst oder sagst, nee, Tua kann das umsetzen und das ist keine Frage. Das Problem ist, Tua kann es nur umsetzen, wenn die O-Line stimmt. Sobald er wenig Zeit hat, sobald er Druck bekommt, ist es dieses Run-Read, dieses Pre-Snap-Festgelegte und damit werden wir komplett eindimensional. Aber sobald die O-Line hält, funktioniert auch das Scheme von Mike McDaniel ganz herausragend. Und zwar proportional besser, als wie die O-Line auch besser wird. Oder sehe ich da, habe ich da einen großen Denkfehler drin?
Ja, also ich würde es vielleicht nicht so hart formulieren, weil wenn Tua wenn die Bälle angebracht werden, dann laufen die Drives auch besser und dann sind seine Stats besser und dann läuft die Offense besser. Also ich würde es jetzt nicht so sagen, dass es in erster Linie an Tua liegt, sondern eher daran, dass wir noch Verbesserungspotenzial auch offensiv haben bei mehreren Spielern, die besser spielen könnten, als sie das unter anderem auch am Sonntag getan haben. Es war nicht Tuas bestes Spiel, das muss man so ohne Einschränkung sagen, aber es war auch nicht sein schlechtestes Spiel. Er hat solide gespielt und er hat das gespielt, was nötig war, sagen wir es mal so.
Gut, gerade wegen des Passspiels, ich meine, es ist immer noch, wir spielen kurz, aber ich möchte dich jetzt immer, du darfst nicht lange überlegen, ich möchte ein kleines Spiel mit dir spielen, und zwar werde ich dir jetzt immer die Passempfänger nennen und du sagst maximal 2 Sätze, ohne irgendwie das mit und Komma, Relativsätzen oder sonst noch was zu verlängern, und dann sagst du was zu den Passempfängern. Und wir fangen an mit Raheem Mostert. 2 Receptions, 15 Yards bei 2 Targets.
Also im Passspiel ein sicherer Fänger, als er das schon mal war. Dem kannst du den Ball geben, wenn du kurze Yards brauchst. Also er ist nicht so der Explosive, der daraus weiß der Teufel was macht.
Tobi, 1-2 Sätze.
Das ist ein Satz.
Von wegen. Also, nehmen wir die nächsten. 3 Targets, 1 Reception für 6 Yards. River Craycraft.
Man merkt ihm an, er ist noch nicht wieder zu 100% da, wo er war. Von daher, er ist nicht umsonst Target Nummer 4 oder 5. Also würde ich eher andere Optionen präferieren.
6 Receptions bei 6 Targets, 62 Yards, Jonnu Smith.
Dem kannst du in dieser Saison den Ball quasi immer zuwerfen. Der Bulldozer hat sich auch mit 2 oder 3 Verteidigern an ihm dran, immer noch 3-4 Yards weiter. Mit der Option, dass es auch mal 10 werden können.
Hier möchte ich kurz eingreifen. Jeder weiß ja, dass ich Tight Ends, dass ich gar kein Fan von diesen Receiving Tight Ends bin, sondern ich meine, dass Tight End komplexer ist. Aber Jonnu Smith ist eben kein Mike Gesicki, der quasi im Blocken nichts kann. Jonnu Smith kann auch blocken. Der ist im Moment in der Form seines Lebens. Wir dürfen aber bitte nicht Folgendes vergessen. Es ist das erste Mal, dass er solche Zahlen wirklich dermaßen aufwendet. Ich meine, er war ja früher bei den Patriots und ich glaube davor bei den Colts, wenn mich nicht alles täuscht. bin mir jetzt nicht sicher, Tobi googelt das mit Sicherheit im Hintergrund, aber da hat er auch nie solche Zahlen aufgekriegt. Man hat immer gesehen, dass er gut war, er war auch immer ein vielseitiger Tight End, der halt auch beides kann. Wir sollten nicht erwarten, dass Jonnu Smith diese Form in der nächsten Saison konservieren kann. Das ist ein Career-Year, das er hat. Das ist meine Meinung. So, hast du es gegoogelt, Tobi?
Ich bin gerade dabei, aber ich muss dazu sagen, Jonnu Smith fängt viel davon auf, was Tyreek Hill nicht zu leisten imstande ist momentan. Also ja. Er hat den, Jonnu Smith hat diesen Workload auch, weil eben Tyreek Hill, sei es durch seine Verletzung, durch äußere Einflüsse oder was auch immer, eben nicht in der Form ist, in der er sein könnte. Jonnu Smith, Titans, Patriots, Falcons übrigens.
Okay. Aber ganz kurz, damit hast du den Satz zu Tyreek Hill schon gesagt. 3 Receptions bei 7 Targets, 29 Yards, aber immerhin ein Touchdown. Gut, gehen wir zum nächsten über. 1 Receptions bei 2 Targets für 5 Yards, Durham Smythe.
Der ist ja auch nicht seit gestern bei uns. Wir wissen, dass der ein guter Blocker ist, der einigermaßen was im Passspiel kann. Finde ich okay. Ich erwarte von dem nicht viel mehr.
Gut. 7 Targets, 6 Receptions, 17 Yards, Devin A-Chain.
Ist unser Nummer 1 Offensivspieler, wird immer dann gesucht, wenn vorne alles zu ist und hat den Workload, den er haben sollte. Also es ist an der Grenze zu, wird schon ein bisschen viel, aber er macht schon gut was draus.
Okay, und dann kommen wir zu dem, auf dem ich die ganze Zeit hingearbeitet habe. 4 Targets, 3 Receptions, 28 Yards, Malik Washington.
Haben wir vor der Saison gesagt, dass er zu so etwas werden kann? Er ist ein, jetzt fällt mir das Adjektiv nicht gerade ein, sondern er ist eine solide Passstation für Tua und für die Offense der Miami Dolphins. Und dass er das geworden ist, finde ich gut. Auf den kann man sich auch verlassen, wenn es nötig ist.
Ich möchte jetzt einfach mal so einen Gedanken in den Raum werfen. Meiner Meinung nach ist unser Titelfenster zu, spätestens in der nächsten Saison. Wir müssen gucken, was wir machen. Wir werden uns mit Sicherheit über viele Dinge unterhalten können. Auch über Spieler, die wir halten wollen, die wir nicht halten wollen, zu welchem Preis, was auch immer. Aber wenn wir unser Scheme umstellen, wenn wir mehr auf die O-Line gehen oder sowas und tatsächlich für Tyreek Hill noch was kriegen würden, würdest du Malik Washington dann sehen als Option zusätzlich zu Jalen Waddle und sagen von wegen, okay, wir gucken nach einer soliden Nummer 2, Jalen Waddle wird unsere Nummer 1, Malik Washington ist unsere Nummer 3 mit Potenzial für die Nummer 2 oder ist das jetzt schon zu weit gedacht?
Ich würde ihm zumindest das so zutrauen, ja.
Das ist schön zu hören. Gut, das traue ich ihm nämlich auch zu. Aber die Offense, es ist immer noch mühsam. Wir spielen zwar, wir haben diesmal den Ball konstant bewegt, aber es fehlte bis zum Schluss, bis zu dem 50-Yard-Run, fehlte in meinen Augen relativ viel Leichtigkeit. Im Grunde genommen hat das bessere Spiel oder der bessere Mannschaftsteil hat den Sieg geholt mit der Defense, in meiner Meinung. Und da ist halt vor allen Dingen Folgendes auffällig. Jordan Brooks, 3 Tackles, 1 Sack. Zach Zieler, 3 Tackles, 1 Sack. Chop Robinson, 1 Tackle, 1 Sack. 1 Tackle for Loss war das gleichzeitig. Also die Sacks sind ja das Tackle for Loss. Entschuldigung. Was für ein Schwachsinn. Ja, entschuldigt. Ja, ich habe es einfach mal vorgelesen. Was sagst du denn zu unserer Defense?
Sie ist zweigeteilt. Auch gerade mit dem, so wie ich mit der Defense zufrieden bin. Also Front 7 finde ich ist okay. Also Jordan Brooks ist eine gute Verstärkung. Chop Robinson ist der Draft-Pick oder der Rookie-Pick, den wir gebraucht haben, also der macht sich in den letzten Wochen. Nach hinten raus bin ich nicht zufrieden. Also, was die Secondary teilweise spielt, egal ob Kader Kuhu jetzt da eine Interception gefangen hat, von den Namen her und von dem her, wie wir dachten, wie die Secondary aufgestellt ist, bin ich für diese Saison nicht damit zufrieden. Auf gar keinen Fall.
Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin mit der Defense grundsätzlich zufrieden, vor allen Dingen mit dem Defense-Scheme. Wenn ich denke, von wegen, wie wenig eigentlich von unserem Pass was zu erwarten ist, finde ich, dass das recht gut klappt. Insgesamt erzeugen wir natürlich zu wenig Druck, was es der Secondary auch nicht leichter macht. Aber einen Tod musst du sterben. Und ich finde, dafür fangen wir das eigentlich ganz gut auf. Was würdest du, also in dem Zusammenhang habe ich nämlich gehört, Bradley Chubb wird diese Saison nicht mehr aktiviert. Also ich weiß nicht, wie es aussieht, wenn wir in die Playoffs kommen, aber zumindest für die nächsten beiden Wochen nicht.
Das ist so, das habe ich auch gelesen.
Was sagt das denn über seine Zukunft und über unsere Defense aus?
Das sagt das darüber aus, dass wir zumindest mit dem, was wir da haben, mit dem Pass Rush, so einigermaßen zufrieden sind und dass Herr Chubb uns in der Form, in der er momentan sein muss, wahrscheinlich. Man kann ja nicht von dem erwarten, dass der gleich auf Elite-Form zurückkommt, dass er uns in dieser Saison nicht mehr wird helfen können. Und das war zu befürchten, in Anführungszeichen. Es war realistisch ohne Fanbrille gesehen, aber auch zu erwarten, weil ich meine, der Mann hat jetzt, ich glaube, 12 Monate ausgesetzt. Der kann nicht da sein, dass er unseren Pass Rush schon derart verstärken wird, wie das vielleicht nötig wird. Da nehmen ihm ja Job Robinson und Zach Sieler so einiges ab. Unser Rentner vorne drin auch noch so. Das ist nicht gut, aber das ist okay. Und wie gesagt, mehr kannst du von Chubb jetzt wahrscheinlich in der Situation, in der er sich gerade befindet, nicht erwarten. Und da wär's blödsinnig, da noch eine Verletzung zu riskieren oder ihn da einzusetzen. Also ich kann das nachvollziehen, dass die Dolphins sagen, ja, dieses Jahr dann nicht mehr.
So, ich hätte jetzt aber noch eine Frage an Graf Zahl. Tobi, du kennst dich ja gut mit Zahlen aus, du kennst dich
Ich weiß nur, wo sie stehen.
Ja, und grundsätzlich bist du ja unser GM. Du hast so ein bisschen Ahnung vom Hintergrund auch. Und ich werde dich jetzt versuchen, auch so ein kleines bisschen, nein, ich werde dich nicht versuchen, eine Falle zu locken, das ist ganz klar. Ich
kann mir schon denken, welche Frage kommt.
Ja gut, es gibt die Frage, ja, ich bin mal gespannt. Wir reden jetzt hier über Bradley Chubb, über Jevon Holland, über Jalen Phillips. Über die drei würde ich zumindest gerne mal sprechen und würde gern folgende Fragen in den Raum werfen. Wir wissen, welches Potenzial diese Spieler haben und wie sie spielen können. Aber ist es aus GM-Sicht, sie haben alle drei entweder ein Verletzungsjahr, dementsprechend auch verletzungsgebeutelt, Injury-prone oder was auch immer, oder spielen halt wie Jevon Holland überhaupt nicht annähernd an ihr Potenzial heran. Trotzdem, es sind Jalen Phillips und Jevon Holland zumindest Eigengewächse, die man eigentlich halten will. Und auch Bradley Chubb hatte ja schon gezeigt, dass er was kann. Wäre es nicht sinnvoll, die Verträge aller drei oder auch nur von zwei von dreien oder so zu verlängern, in der Hoffnung auf das Potenzial, das wir kennen? Und zwar in einem Down-Year, anstatt in einem Year, wo sie herausragende Leistungen bringen.
Gebe ich dir bei zwei von dreien, gebe ich dir recht. Bei Jevon Holland sehe ich das anders. Weil wir bei Jevon Holland ein Riesenproblem haben. Wir müssen, um Jevon Holland längerfristig an die Dolphins zu binden, ihn overpayen. Die Vertragsverlängerung mit Budda Baker heißt der, glaube ich, ne? Von der Safety.
Budda Baker von den Safeties von den Cardinals, ja.
Genau, oder Winfield von Tampa. Die haben ja schon gezeigt, in welche Richtung wahrscheinlich Jevon Holland gehen will mit seinem neuen Vertrag. Das Problem, was wir als Miami Dolphins und was wir als GM haben, ist, hat er natürlich dieses Jahr durch seine Leistung überhaupt nicht gerechtfertigt. Und eigentlich müssten wir mit dem Angebot dementsprechend zurückgehen. Ich sehe aber nicht, gerade auch aufgrund der Tatsache, dass Jevon Holland so quasi mit das Top-Free-Agency-Target ist, was es im nächsten Jahr oder in der nächsten Offseason zu holen gilt, sehe ich nicht, dass eine der anderen 31 Franchises ihm nicht diesen völlig overpaiden Vertrag zur Unterschrift vorlegt. Also ich sehe
ganz, ganz kurz an der Stelle verbrochen. Das ist eben die Frage. Glaubst du es tatsächlich? Ich kann mich daran erinnern, dass es eine Zeit gab, wo Safeties wirklich en masse auf dem Markt waren. Safeties keine besonders beliebte Position war, wo man wirklich gute Safeties für wenig Geld bekam. Klar, die Zeiten sind vielleicht vorbei, aber Jevon Holland, und das sehen die anderen ja auch, genau wie wir, hat ja nicht gut gespielt. Das heißt, er wird wahrscheinlich gar nicht die Zahlen bekommen. Meine Frage wäre jetzt tatsächlich, was rechnest du, um wie viel besser er wieder werden kann? Und würdest du ihn dann nicht sogar, wenn du an dieses Niveau, was du glaubst, was er wieder erreichen kann, herangehst, dann würdest du doch eigentlich tatsächlich sogar sparen, wenn du ihm jetzt weniger als das Niveau bezahlst.
Aus Sicht eines Miami Dolphins GMs hast du recht. Du wirst ihm nicht diesen völlig overpaiden Vertrag vorlegen. Aber wie gesagt, ich sehe nicht, dass alle anderen 31 Franchises das genauso tun. Irgendeiner wird die Sparbüchse aufmachen und wird Jevon Holland das Potenzial voll bezahlen wollen, welches er zu leisten imstande ist. Ich meine, der junge Mann ist 24 Jahre alt. Er hat gezeigt, dass er einer der besten Safeties der Liga sein kann. Und irgendeiner gibt ihm die 70 für 4. Also irgendeiner wird das machen. Und die Dolphins dürften es eigentlich nicht tun. Und da sind wir dann in der Situation, in der wir vor dieser Offseason schon waren. Inwieweit willst du das Potenzial und inwieweit kannst du das Potenzial überhaupt bezahlen und bezahlen wollen? Also ich sehe es als nicht gerade wahrscheinlich an, dass wir Jevon Holland mehr als 2 Spiele noch im Trikot der Dolphins sehen. So leid mir das tut und so schwer mir das fällt, weil ich ihn auch sehr gerne mag, aber da muss man realistisch abseits der Fanbrille sagen, irgendwer wird ihm das bezahlen.
Gut, aber dann nochmal die Frage, wie sieht's mit Jalen Phillips und Bradley Chubb aus, diesbezüglich?
Jalen Phillips sehe ich etwas differenzierter. Den wird man bezahlen, den muss man auch bezahlen, weil er auch durch seine Arbeit abseits des Sportlichen so eine Rolle und so eine Bedeutung für die Community und für die Franchise hat. Wenn ich die Wahl hätte zwischen wir bezahlen Jevon Holland und wir bezahlen Jalen Phillips, auch abseits der Krankheitsgeschichte, würde ich eher immer Phillips bezahlen. Und ich denke auch, dass die Dolphins das tun werden.
Gut, das war jetzt so viel zu unserer Defense. Über die Secondary, um es mal nochmal mit Michael Ende zu sagen, dies ist eine andere Geschichte und soll ein andermal erzählt werden. Aber kommen wir mal zum Elefanten im Raum. Zum Special Team Player of the Week in der AFC. Und meiner Meinung nach zum Special Team Player, ich würde sogar sagen, der Saison stand jetzt. Was sagst du zu Jason Sanders? Ich meine, in dem Spiel 5 von 5 Field Goals, 2 von 2 Extrapunkten, 17 Punkte insgesamt. Und um es dann mal dezent zu sagen, er ist mein Kicker im Fantasy. Auch das hat mir natürlich den Weg ins Finale geebnet.
Wenn man jetzt mäkeln wollte, dann könnte man sagen, ja gut, der eine Kickoff, den er ins Seiten ausgesetzt hat, war jetzt nicht so dolle, aber das wiegt das andere ja wieder aus. Also der spielt in einer herausragenden Form und der macht alles zwischen 20 und 57 bis 60 Yards locker weg. Ich meine, er steht jetzt bei, ich glaube, 23 Field Goals, die wir in Folge verwandelt haben. Ist jetzt kurz davor auf Platz 2 All-Time-Scoring der Dolphins zu springen. Und er ist ein Franchise-Player und zeigt das gerade auch. Die Tatsache, dass wir noch die Möglichkeit auf die Playoffs haben, haben wir zu einem guten Teil auch Jason Sanders zu verdanken.
Ja, das sehe ich so ähnlich. Es gab ja mal eine Zeit, wo Jason Sanders nicht so doll gespielt hat. Aber diese Saison kann man, glaube ich, nicht sagen. Vielleicht, so, also verlängern sollte man ihn jetzt nicht, denn man müsste ihn massiv overpayen. Aber ja, so ist das.
Er hat ja noch einen gut dotierten Vertrag. Das reicht auch erstmal. Aber da hat man schon einen der besten Kicker der NFL in seinen Reihen. Und ich meine, der Vertrag läuft noch bis mindestens 2026. Von daher, da muss man jetzt noch nicht tätig werden. Er hat das Geld, wenn er so spielt, aber auch verdient, ehrlich gesagt.
So, ich glaube, wir haben jetzt Offense, Defense durchgehechelt, haben auch so ein paar Ideen gehabt, haben unsere Playoff-Chancen, die bei 12% liegen, ich wiederhole es nochmal, und an die ich persönlich immer noch nicht glaube, beleuchtet. Tobi, gibt es noch irgendetwas, was nichts mit dem Spiel kommende Woche zu tun hat, was du loswerden möchtest?
Nur die Tatsache, was du schon angesprochen hast, dass man sich tatsächlich dann nach dieser Spanne Anfang Januar wirklich zusammensetzen sollte und wirklich schonungslos auch abseits von, ach, der ist schon so lange da und bla und blub, da wirklich wichtige Personalentscheidungen für die Franchise treffen müsste und das auch treffen sollte, weil mir da spontan Coaching-Staff, Spieler, 3 bis 5 Namen einfallen, die ich nächstes Jahr gar nicht bei den Miami Dolphins sehen möchte.
Okay, ich bin nach wie vor der Meinung, guck, dass du unseren jungen Spielern ein Spielset gibst, guck, was du an denen hast, teste jetzt den Roster in den letzten beiden Spielen wirklich unter den dementsprechenden Bedingungen, unter Wettbewerbsbedingungen. Mit immer League Washington hat man es ja schon getan, aber guck, was du vielleicht auch bei anderen hast. Das ist, da bleibe ich bei. Frag mich das nochmal anders, wenn die Indianapolis Colts jetzt zum Beispiel überraschenderweise gegen die Giants verlieren und die Broncos und die Chargers verlieren. Ich glaube, dann würde ich das für die letzte Woche wieder ein bisschen anders nehmen. Aber das ist halt eben, das ist das, wie ich das sehe. Tobi, ja. ich wünsche dir einen schönen restlichen zweiten Weihnachtsfeiertag. Und den wünsche ich auch allen Hörern. Wobei, ihr werdet es ja wahrscheinlich erst spät hören, weil ich werde nicht direkt zum Schneiden kommen. Also die Folge kommt irgendwann im Laufe des späten Abends vermutlich raus. Ich bedanke mich, dass das spontan geklappt hat, Tobi, denn da stand auch auf das Messer Schneide. Und glaub mir, es ist keine Freude, irgendwas alleine aufzunehmen. Also ich rede zwar gerne und viel, aber nicht alleine.
Willkommene Ablenkung von Weihnachten. Ich hab mir gerne die Zeit freigeschaufelt.
Dann sage ich jetzt Dankeschön und sage, stay tuned, find's up. Ich hoffe, wir hören uns zur Preview.